angestoßen. Dazu ist jetzt auch ein Request for Information veröffentlicht worden, der bis zum 13. November kommentiert werden kann. Bis zum 16. November kommentiert werden kann, und am 13. November findet eine öffentliche Diskussion zu diesem Thema in Frankfurt am Main statt. Diese öffentliche Diskussion ist in Zusammenarbeit mit EFRAG und ISB von uns organisiert worden. Teil dieser oder Bestandteil dieser Diskussion soll dann auch zum einen das Vorstellen der bisherigen deutschen Sichtweise zum Request for Information sein und zum IFRS 8 in seiner Gesamtheit. Dann der zweite Punkt, den ich jetzt noch ansprechen möchte, ist jetzt von Ihnen eine Entscheidung zu bekommen, ob Sie den Request for Information beantworten möchten. Dazu hatte ich in der Sitzungsunterlage schon verschiedene Punkte zusammengetragen, die jetzt bei Gesprächen mit Anwendern uns mitgeteilt, also Anwendern, auch Erstellern, auch von Seiten der Hochschulmitglieder uns mitgeteilt wurden, welche Bedenken es beim IFRS 8 gibt. Des Weiteren hatten wir nochmal mit Vertretern der großen Prüfungsgesellschaften diskutiert, das Thema adressiert, so dass eine Reihe von Punkten, die beim IFRS 8 als kritisch gesehen werden, hier zusammengetragen wurden. Ich weiß nicht, ob ich die da nochmal kurz durchführen soll oder ob Sie damit schon so einverstanden sind.
Vielleicht können Sie noch einmal ganz kurz sagen, wer überhaupt bisher bei Ihnen so Feedback gegeben hat, ob das tendenziell eher Unternehmen waren oder ausschließlich die Hochschulprofessoren oder wo die Sachen so herkommen. Weil, sagen wir mal, als Unternehmen habe ich ja zumindest mal zwei Wege, um nach Rom zu kommen. Entweder über das DSC, über Bande, wenn ich nicht unbedingt genannt werden will, oder direkt. Und
Nein, also das zum Teil ist das von Erstellern genannt worden. Dann die Prüfer haben das, die Sichtweise dann der Ersteller nun häufig auch dann wieder gespiegelt, die dann bestätigt. Zum anderen hatte ich dann auch mit verschiedenen Nutzern gesprochen, von denen dann, das waren jetzt so bloß mündliche Gespräche, also keine schriftlichen Stellungnahmen, von denen dann auch Feedback bekommen, was für die jetzt dort beim IFRS 8 interessant ist oder wo sie da eher das Problem sehen. Auch mit den Hochschulvertretern waren dann hatte ich auch zum Teil auf Gespräche zurückgegriffen, zum Teil auch auf die Veröffentlichungen, die dort dann von den Leuten vorgenommen wurden, Diskussionspapiere, Artikel etc., die zum Teil dann auch vom ISB bzw. dort vom Research genau mit in die Diskussion schon mit ausgewertet werden, dort mit eingeflossen sind. Also haben Sie jetzt noch weitere Anmerkungen zu den Ausführungen, die jetzt in der Sitzungsunterlage sind? Haben Sie da noch selber aus Ihrer Perspektive heraus Erfahrungen?
Also ich war nur teilweise überrascht über die Anmerkung, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man auf der einen Seite sagt, wir finden Management Approach super, und auf der anderen Seite sagt, dass die Unternehmen ja betrügen könnten durch die Nutzung des Management Approach. Also irgendwie, deswegen frage ich so explizit, wo das alles so herkam, weil, also, passt nicht so ganz zusammen.
Ja, das eine ist halt, von Unternehmen kam heraus, ja, Management Approach ist gut. Dann die kritische Perspektive dazu, welche Folgen hat das, wenn jetzt die Unternehmensleitung das entscheiden kann, wie es aufgebaut wird. Ergeben sich automatisch Spielräume, und die werden natürlich kritisch gesehen, gerade von Anwendern auch, aber auch von Hochschulvertretern, die damit dann die Möglichkeit der eingeschränkten Vergleichbarkeit auch daraus resultieren sehen. Also darum ist es halt nicht nur eine Perspektive, sondern verschiedene. Und
ich hätte, glaube ich, also wenn die letztendliche Frage, die ja heute hier rauskommen soll, ob wir dazu Stellung nehmen oder eigentlich am besten jeder selber und wir uns aus der Sache raushalten, ich würde mich schon an der Stelle schwer tun, im ersten Satz zu sagen, übrigens Management Approach ist super, und im nächsten Satz zu sagen, aber es haben auch welche gesagt, der ist doof. Also ich wüsste gar nicht, wie ich das als DSC transportieren wollte, muss ich ehrlich sagen, so dass man da sinnvoll was hinterher rauskommt.
das ist dann auch ja, im Standteil der Frage 2, kann man das überhaupt, kann man zusammenführen, ja, also
kann man das zusammenführen, auf der anderen Seite, wenn man nichts tut, geht damit nicht auch irgendwas verloren. Das heißt, dass User potenziell meinen, an der Nase rumgeführt zu werden, ist nicht neu. Und dass sie insofern auch schon vor wie vielen Jahren auch immer in den ganzen Diskussionen, als der IS-14 eingeführt worden ist und als der IFAS 8 eingeführt worden ist, gemault, gejault haben, das ist auch nichts Neues. Dass sie irgendwo, so habe ich es zumindest immer wahrgenommen, der Segmentierung eher zustimmen als den Non-Gap-Measures, das scheint auch mehr oder minder unverändert so zu sein. Die Statistiken, die aufgekommen sind, wie dass es nicht mehr Unternehmen mit einem Segment gibt und ähnliches, die sprechen eigentlich für meine Naivität für ein relativ verantwortungsvolles Umgehen seitens der Unternehmen mit den Möglichkeiten, die ihnen in der Segmentberichterstattung gegeben werden. Wenn wir nichts tun, tun wir nichts. Wenn wir was tun, kämen wir in diese etwas, in diesen etwas blöden Modus hinein zu sagen, der eine sagt das und der andere sagt das und irgendwie however, der eine sagt das und der andere sagt das. Auf der anderen Seite, wenn man es in Gruppen, in Schubladen oder wie auch immer irgendwie aufteilen könnte, würde man schon meines Erachtens etwas Transportierfähiges haben, wie dass die Preparer alle happy sind und dass die User nach wie vor relativ skeptisch sind. Wir kämen potenziell zu dem Schluss, dass Deutschland mehr oder minder normales Europa ist oder irgend so etwas.
Ich weiß nicht, ob man, was man machen könnte, wäre, da ja in Deutschland, nehme ich an, neben dem DLC trotzdem die Unternehmen und Analysten oder wer auch immer antworten werden, bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich Sinn macht, dass das DLC was schreibt. Also ich, einen Sinn könnte ich, aber das ist eben halt dann die Frage, ob sich da die anderen Constituents darauf einlassen. Wir können natürlich anbieten, dass wir das sammeln und dass wir dann wirklich sagen, hier habt ihr jetzt die Antworten. Es wird ja auch immer unterschieden nach Investoren und Preparern. Man muss sich ja irgendwo, dass wir sagen, wir sammeln jetzt mal die Antworten, die wir von Investoren, vielleicht erweitern was noch über auf Hochschul oder auf Prüfer, Preparer und sammeln das und haben das dann alles zusammen. Wenn wir das nicht machen wollen oder können, weil eben halt unsere Constituents sagen, nein, wir lassen das nicht bei euch sammeln, wir schreiben die Sachen schon selbst, dann würde ich sagen, sollten wir uns da raushalten. Weil die Fragen sind ja auch tatsächlich jetzt gestellt. Ich sehe jetzt hier keinen Punkt, wo irgendwo steht, Standard-Setter, was hast du damit für Erfahrung? Von daher, also höchstens sammeln, wenn das Sinn macht, wenn in Deutschland dann allgemein gesagt wird, ja, das finden wir gut, wir schicken euch die Antworten, sammelt ihr das und schreibt das alles zusammen, das wäre in Ordnung, aber ansonsten würde ich mich raushalten.
Ich meine, wie das meistens auch so ist, wenn man sich die Punkte mal durchliest, ich meine, wenn man Textziffer 4 liest, naja gut, das ist so, ja, aber dann 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sind alles Punkte, so also nach dem Motto, ja, das ist eigentlich nicht so gut, das muss, soll verbessert werden an der Stelle. Mir fehlt da so ein bisschen die ausbalancierte Sichtweise, weil die positiven Aspekte werden eben nicht ja, so deutlich dargestellt. Und ich denke, das haben wir ja gerade zu Beginn schon festgestellt, eigentlich haben wir ein ausbalanciertes Verhältnis. Es gibt bestimmte Punkte sind vielleicht noch verbesserungswürdig, aber viele andere eben auch. Da kommt die Berichterstattung nach IFS 8 schon dem sehr entgegen, was man tatsächlich haben und sehen will. Und da sehe ich hier noch ein bisschen das Missverhältnis in der Botschaft.
Schade, dass Herr Edelmann nicht da ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, was macht der ISB damit, dann kriegt er also einen bunten Strauß von Wünschen, alles zu belassen, alles zu ändern, irgendwo dazwischen. Und in aller Theorie kommt doch zwischen einer Interpretation im AIP und einem Totally Revised IFAS 8 raus. Denn irgendeine Konsequenz muss doch aus dem Peer gezogen werden. Sei es die Konsequenz, dass man nichts tut oder dass man ein bisschen was tut, ein bisschen mehr oder dass man alles auf den Kopf stellt. Und wenn man sich eben nochmal in den IASB versetzt, was würde der denn jetzt nun hier raus, wenn wir denn der IASB wären, für eine Konsequenz ziehen? Ich würde mal von mir aus sagen, potenziell so gut wie nichts tun, außer ein bisschen bügeln oder so ähnlich.
Weiß ich nicht. Also ich glaube, der wird am Ende sagen, das ist ja eigentlich auch der Widerspruch, den wir eben gesehen haben, den ich gar nicht so sehe. Das grundsätzlich sagt ja jeder, auch User, ja, Management Perspective ist ja ganz gut, aber da braucht man noch ein bisschen mehr Guidance, um die Vergleichbarkeit zu machen und um vielleicht, sage ich mal, gewissen Preparern, die Sachen verschleiern wollen, diese Möglichkeit zu nehmen. Ich glaube, am Ende wird genau das rauskommen, was wir jetzt auch teilweise sehen, dass man eben halt gewisse Paragraphen etwas stärker strukturiert und ein bisschen weg von Principle-Based zu Rules-Based geht, aber grundsätzlich eben halt diese Management-Based Information belässt, weil ich glaube nicht, dass man das wieder umkehrt. Also die wird man sicherlich lassen, aber man wird einige Punkte aufgreifen und sagen, hier geben wir jetzt mehr Guidance, damit das eben halt in dem Sinne der Kritik verbessert wird. Das nehme ich an, dass das der Fall sein wird.
Ich denke auch, interessant könnte sein, wenn überraschende Antworten kommen. Im Sinne, manche Argumente, die hier gebracht werden, die hat man auch schon vorher gewusst bei Einführung von dem IFRS 8 und die wurden damals auch schon kontrovers diskutiert. Also interessanter sind eigentlich Punkte, wo man sagt, das wurde jetzt angewendet und das überrascht jetzt vom Ergebnis, weil das hat man nicht antizipiert. Vielleicht kommt ja sowas raus, aber ich habe meine Zweifel.
Und noch die zitierten sagen wir mal, Studien oder empirischen Untersuchungen. Also, wir haben jetzt hier nichts in der Anlage, aber da bräuchten wir, wenn dann vielleicht auch noch was, oder müssten überlegen, was man davon weiterleiten könnte, weil das meines Erachtens wirklich vielleicht eine etwas neutralere Sichtweise der Dinge ist.
Also die Studien, die empirischen Studien, die es dazu gibt, die haben wir jetzt schon zu Beginn ans ISB weitergeleitet. Die sind von Entaka schon mit berücksichtigt worden. Das ist ja noch in den Sitzungspapieren dem Board mit vorgelegt worden. Ich kann sie Ihnen dann auch gerne nochmal rundschicken, wenn Sie Interesse dran haben. Okay, schicke ich Ihnen die auch nochmal zu. Also das ist dann kein Problem. Also, dass sie positiv, ja, also erstmal positiv eigentlich, die Unternehmen, die sich als ein Segmentunternehmen bezeichnen, hat abgenommen. Das heißt, es wird jetzt mehr Segmentinformationen bereitgestellt. Also insgesamt ist es halt eine positive Entwicklung, aber...
Wobei die Frage, ob das ursächlich ist oder nicht unbedingt damit beantwortet ist. Ne? Ich meine, es kann auch sein, dass die aus anderen Gründen jetzt plötzlich zwei Segmente haben.
Gut, das kann man bei so einer statistischen Auswertung dann nicht rausbekommen. Also da müsste man jedes Unternehmen dann einzeln analysieren, mit dem sprechen und dann hat man aber, wird es schwierig, sage ich mal so, also dann da auch die Breite dann zu analysieren und zu untersuchen. Ist ja nicht ganz so einfach. Da ist jetzt, ja, aber mit den Inhalten jetzt also die Texte von hier 5 bis 12, 13, damit stimmen Sie erstmal überein, dass wir das als so Erfahrung in Deutschland dann am 13. November vortragen können, wo dann ja auch April Pittman als verantwortliche Projektmanagerin vom ISB dabei ist. Also das heißt, dort werden dann die Informationen.
Nee, okay. Also ich kann verstehen, dass es die Kritik dass die Kritik gibt, aber dann ist das eine klare Perspektive. Das ist teilweise nicht, oder ein Präparer würde viele dieser Punkte nicht unterschreiben und hat dafür dann auch seine Gründe. Also deshalb würde es mir jetzt auch schwer fallen zu sagen, wir haben jetzt als DSC eine Meinung dazu.
So war es, glaube ich, nicht gemeint. Also Ihre Frage ist, das ist ja eher die Frage, wie man es präsentiert. Wenn man es zum Beispiel als Fragen formuliert oder auch versucht, das Publikum, was dann hoffentlich zahlreich erscheint, danach zu fragen, dass man sagt, man hat oder wir hören das.
Ja, man kann sagen, das sind
die wesentlichen Punkte,
die wir gehört haben.
Genau, ne, dass man auf keinen Fall das als DSC-Meinung darstellt, das glaube ich.
Nein, ja. Also das,
das aber mit den wesentlichen Punkten, die wir gehört haben, mich wieder dazu bringt, bei EFRAG hat ja eine Sitzung stattgefunden, bevor das dann in die Feierlichkeiten überging. Und da war eine der letzten Folien, wir haben von Usern gehört. Ja, da und dann habe ich gefragt, haben die anderen alle nichts gesagt? Mit denen haben wir noch nicht geredet. Insofern gehört da ja immer noch ein Strauß von weiteren Informationen dazu. Jetzt eben zum Beispiel zu sagen, von Usern haben wir das gehört. Punkt. Und dann?
Deshalb war die Frage ja auch wichtig, von wem, also wer hat sich jetzt hier geäußert? Mhm. Ihnen gegenüber, ist das repräsentativ?
Genau, ich würde eben auch anmerken, wenn man hier die Punkte darstellt, sollte man klar kennzeichnen, woher sie kommen. Denn es hat ein unterschiedliches Gewicht, ob es eben vom User, Preparer oder, manche dieser Anmerkungen hören sich eher so an, von der Hochschulseite kommen. Das sind eher konzeptionelle Anmerkungen sind, aber die vielleicht dann nicht insgesamt ein ausgewogenes Bild bieten. Vielleicht kann man es irgendwo gruppieren, in diese drei Klassen. Denn ich hätte jetzt schon ein Problem, wenn hier von der DSC-Seite dann auch irgendwie mit Nachdiskussion im Fachausschuss eine doch eher ein vielleicht bisschen negative Sicht auf den Standard äußert.
Das war der Punkt, wenn ich sage, naja, wenn man im Vorfeld sagt, okay, die überwiegende Mehrheit der Unternehmen hat sich sehr positiv zu den derzeitigen Regeln von IFRS 8 geäußert. Es gibt ein paar Bedenken aus der akademischen Seite, die insbesondere hervorheben, dass dann hört sich das eben ganz anders an, als wenn ich sage, hier im ersten Punkt, naja, allgemeine Einschätzung, keine grundlegende Änderung des Standards vorgenommen, wird gewünscht, so, und dann kommen aber 7, 8 oder 9 Negativmerkmale, die mit nach London genommen werden. Ich weiß nicht, ob oder wem man damit einen Gefallen tut. Im Zweifel vielleicht auch noch nicht mal den Analysten oder den Hochschullehrern oder dass man darüber konzeptionell nachdenkt oder diese Punkte mitgibt, ja, aber dann müssen sie halt richtig gefärbt werden.
Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass jeder, ich habe gerade mal geguckt, Post-Implementation Review, habe jetzt auf die Schnelle nichts gefunden in der Unterlage. Wenn man so eine Frage gestellt bekommt, dann geht man erstmal und sagt, was ist an dem Standard denn nicht in Ordnung? Also ich fange jetzt nicht an aufzuzählen und sagen, ah, besonders gut ist das und das und das und das und das und das, sondern man geht halt eher davon aus zu sagen, all das, was ich nicht nenne, ist in Ordnung und hier kommt die Kritik. So würde ich das verstehen. Genau. Also da, wenn ich jetzt an irgendeinem Punkt drin keine Kritik finde, dann ist es eben halt so, dass alle sagen, Daumen hoch. Aber da, wo eben halt kritisiert wird, deswegen erscheint das jetzt so, als wenn man sagt, naja, da ist nur Kritik gekommen. Aber ich glaube, es äußern sich dann auch nur die, wo die Punkte, die man eben als Punkte kritisch ansieht. Und von daher, aber das bringt mich nochmal zurück, also genauso wie die Frage jetzt, sollten wir auf der öffentlichen Diskussion das als DRSC-Meinung verkaufen, würde ich auch genau wie vorhin sagen, nein, und ich glaube, das DSC sollte auch keine Stellungnahme abgeben. Das sollten wir den Constituents überlassen.
Also das sollte auch nicht jetzt sein, der DSC hat die Meinung und das dann da auf der öffentlichen Diskussion vortragen, sondern wir haben gehört, dass, also unter der Rubrik oder die Anmerkung haben wir bekommen zum Thema IFRS.
Wenn man das dann unterscheidet, soweit es noch möglich ist, wir haben aus dem Lager der Anwender das gehört, User das gehört, Hochschulprofessoren das gehört. Wobei Hochschulprofessoren sind für mich auch User, also sind nicht die Analysten. Nein, aber wie auch immer, also dass man es da noch ein bisschen unterscheidet, ist, glaube ich, auch von der Information her wichtig.
Wäre es nicht auch sinnvoller für die Sitzung im November mit EFRAG, dass man vielleicht nicht explizit von mir aus noch niemals als Fragen diese Punkte erwähnt, sondern lieber die, wir kennen ja die Punkte, die einigermaßen diskutiert worden sind von den Anwendern, ob es ist Segmentabgrenzung, ob es ist Management Approach versus, naja, irgendwas fix vorgegebenes von externen Rechnungslegungs, ob die Disclosures sind, ob es KPIs und ähnliches, dass man lieber von der Agenda oder von der Unterlage her sich an solchen Punkten da durchhangelt, als jetzt isoliert 2, 3 einzelne Punkte rauszugreifen, ehrlich gesagt, die möglicherweise bei den EFRAG und IASB-Vertretern Eindruck erwecken könnten, dass das die deutsche Meinung ist. Und das entsteht ja relativ schnell, so ein Eindruck, also finde ich zumindest.
Die Präsentation von EFRAG ist fertig. Die ist grundsätzlich vorstrukturiert. Ich weiß nicht, ob die nochmal anpassen, aber ich hatte das Gefühl, das war eigentlich auch der Antritt, dass sie eine Standardpräsentation haben, die sie durch alle Outreach-Aktivitäten durchziehen, dass man dann in der Tonspur mit zunehmendem Erkenntnisgrad Dinge anders gewichtet oder sowas, das ist schon klar. Aber sonst, die Grundstruktur liegt meines Erachtens fest und die ist nicht so.
Also auch unsere Präsentation ist jetzt auch nicht so. Also das ist jetzt nur einfach für Sie die reinen Informationen gewesen. Die Präsentation noch nicht, das war nur jetzt inhaltlich, ob Sie inhaltlich mit den Punkten übereinstimmen. Also wie gesagt, Form der Präsentation ist noch nicht fertig. Aber
kurze Frage, wenn EFRAG eine eigene Präsentation hat und mit der Präsentation auf Outreach geht, brauchen wir dann von der SC eine eigene Präsentation?
Im Mai 2000 wollte ich wegen der Finanzinstrumente sowieso nochmal rausholen, ist uns damals ja angedient worden, zu zwei Themen, Leasing und Revenue Recognition, etwas zu machen. Und dann haben wir, ich, gesagt, wenn wir es schon machen, dann können wir auch noch die Finanzinstrumente und Versicherungskontrakte mitnehmen. Wir haben in der Spitze über 100 Teilnehmer gehabt und das ist das, wo bis heute das Protokoll zu Finanzinstrumenten und Versicherungsverträgen nicht von Françoise akzeptiert worden ist, weil ihr die Diskussion nicht gefallen hat. Sie war nicht selber dabei. Und die Folien, die vorgetragen worden sind, gerade auch bei den Finanzinstrumenten, waren somewhat leading, die insbesondere bei einem Herrn zu lebhaftem Widerspruch geführt haben, der dann auch im Protokoll hinterlegt worden ist. Wir haben immer gesagt, wie bringen wir uns da ein? Vor allen Dingen, wenn da jemand dann so, ich sag mal, eine halbe Stunde irgendwie EFRAG runterleiert, dann sich daneben zu stellen und zu sagen, jetzt die nächste halbe Stunde ist DSC, ist ja doof. Ich meine, dann hört ja sowieso keiner mehr dazu. Und dann müssen wir nochmal gucken, wie wir das irgendwie so ein bisschen ineinander verweben können. Irgendeiner muss die Sache in die Hand nehmen, das ist klar.
Wieso ist das EFRAG? Die Frage stellt sich ja, weil das PIA ist ja nicht unbedingt ein EFRAG-Thema.
Nein, aber es ist ja ein gemeinsamer europäischer Outreach. Und ich muss noch mal gucken, wer von EFRAG eigentlich kommen soll. Damals hatte Françoise freundlicherweise erklärt, ich sei ein EFRAG-Tech-Mitglied, wenn auch nicht stimmberechtigt. Insofern sei ich berechtigt, EFRAG-Dinge vorzutragen, aber nur, wenn ich davon Abstand nehme, irgendetwas aus deutscher Sicht vorzutragen. Wie auch immer schizophren ich mich, das kriegen wir schon irgendwie hin, das haben wir auch bisher hingekriegt. Und wenn es hinterher wieder kein Protokoll gibt, dann soll es nicht. Den kriegen wir auch noch als Tick verpackt.
Okay, also wenn Sie so jetzt mit den grundsätzlichen Inhalten einverstanden sind, dann würde ich da die Präsentation entsprechend vorbereiten und dann die Inhalte vortragen mit dieser stärkeren Fokussierung, wer hat jetzt was gesagt, dass das deutlicher wird. Und dann auch nochmal gucken, dass da auch nochmal also deutlicher wird, dass der IFRS 8 auch sonst grundsätzlich auf Zustimmung stößt und da auch positive Aspekte drin gesehen werden. Und dass aufgrund der diskutierten Sachverhalte, dass jetzt vom DSC keine Stellungnahme zum ins Request for Information abgegeben werden soll.
Das ist vielleicht auch eine wichtige Information an der Stelle, damit die Interesse haben, sich wirklich selber melden. Sonst denken die erledigen das für mich. Also insofern ist das, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den sollten sie auf jeden Fall machen.
Also in den anderen Sitzungen wurde es ja auch schon eigentlich festgelegt, dass da jetzt keine Stellungnahme abgegeben werden soll vom DSC. Insofern ist das jetzt die Bestätigung. Okay, dann wäre ich mit dem Tagesordnungspunkt durch.